Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Rafik Shamis aktuellem Roman Die geheime Mission des Kardinals mit Sex and Crime, Geschichten aus der jüdischen Unterwelt und zu Beginn mit der traurigen Pflicht, den Tod von Wilfried F. Schöller zu vermelden, der am gestrigen Montag im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Schöller war ab 1972 Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk und leitete dort von 1993 bis 2002 die Abteilung Aktuelle Kultur. Er selbst sagte 2012 in der Deutschlandfunksendung Zwischentöne:
Ich gehöre einer Generation an, die unendlich dankbar ist für die Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Nicht nur, dass es Stellen gab, sondern es gab ja auch Geld, Produktionsmittel. Und es gab die Anerkennung für Kultur, sogar für Literatur, was ja in der Rangfolge nur kurz vor dem Tanz kommt.
Der gerade gehörte Wilfried F. Schöller begründete die TV-Sendung Bücher, Bücher, war Mitbegründer vom Titel Thesen, Temperamente und Alfred-Kerr-Preisträger für Literaturkritik, zudem von 2002 bis 2009 Generalsekretär des Penn-Zentrums Deutschland und Kritiker im Deutschlandfunk Büchermarkt. Mein Kollege Helmut Böttiger, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, erinnert sich:
Wilfried F. Schöller war in Frankfurt einer der Wortführer, die im Zuge der kritischen Theorie von Adorno geprägt waren. Und man kann sagen, in den 70er, 80er Jahren war er vielleicht zusammen mit Wolfram Schütte von der Frankfurter Rundschau einer derer, die Gesellschaftskritik und avancierte Ästhetik miteinander verbanden und auf keinen Fall ein populistischer, sozialer Literaturkritiker war, sondern immer auch die Ästhetik der Moderne im Auge hatte.
Wilfried F. Schöller stand für eine bestimmte Form der Literaturkritik. Es war eine Literaturkritik, die sich durchaus unterschied, zum Beispiel von jener Marcel Reich-Ranitzkis, der zur gleichen Zeit wirkte. Wie kann man das Verhältnis dieser beiden zueinander beschreiben, also dieser beiden Personen auf der einen und ihrer Literaturkritik auf der anderen Seite?
Ja, sie saßen ja in Frankfurt in derselben Stadt und das hat man heute fast schon vergessen, dass Frankfurt schon so etwas wie die Literaturhauptstadt der frühen Bundesrepublik war. Da saßen wichtige Zeitungen, da saß der Hessische Rundfunk und die Literatursendungen im Hessischen Rundfunk waren schon sehr prägend. Gerade in der Frankfurter Buchmesse in der Zeit hat man das Gesicht von Wilfried F. Schöller immer mit der Gegenwartsliteratur verknüpft. Und Wilfried F. Schöller hätte die Kategorie von Marcel Reich-Ranitzky, dass ihn ein Buch langweilt, so nie akzeptiert. Für Schöller war langweilig etwas nur dann, wenn es ästhetisch nicht auf der Höhe war. Also die Verbindung der Moderne, der Sprachkunst zur Aussage, das war für ihn zentral. Und er war eher mit Georg Lukács befasst, der von der Eigenart des Ästhetischen sprach und das Sprachkunstwerk auch in den Mittelpunkt rückte. Was nicht ausschloss, dass er sich vor allem für Autoren aus der DDR interessiert hat, für Autoren aus der Weimarer Republik und dass er Herausgeber der Werke von Oskar Maria Graf war, das ist, glaube ich, schon auch ein Fingerzeig darauf, was ihn ästhetisch interessiert hat.
Er hat auch über Alfred Döblin beispielsweise geschrieben. Bücher von ihm sind im Hansa Verlag München erschienen. Der Literaturbegriff von Wilfried F. Schöller scheint ja ein sehr avancierter gewesen zu sein. Dennoch hatte er eine Literatursendung im Fernsehen. Wie kann man diese Literatursendung mit Blick auf die heutigen Literatursendungen möglicherweise einschätzen? Sie klingt doch anders als das gerade eingestellte literarische Quartett oder Druckfrisch von Dennis Scheck.
Ja, das ist eine interessante Frage. In der Frühzeit der Literatur im Fernsehen, da hatte man natürlich noch Bezüge zu der literarischen Theorie, zur Ästhetik, auch Verbindung zur Universität und Bücher, Bücher, wie auch das Literaturmagazin im Südwestfunk. Das waren Sendungen, die schon auch einen ästhetischen Anspruch hatten. Und ich glaube, Wilfried F. Schöller hat sich auch mit dem Hessischen Rundfunk, mit der Leitung, mit der Entwicklung in den Redaktionen, mit den sogenannten Medienexperten schon immer schlechter verstanden. Da gab es auch Reibungspunkte, weil er nicht in erster Linie auf populistische Medientheorien achtete, sondern schon auch vom Inhalt her dachte, also die Ästhetik der Literatur in den Mittelpunkt stellte. Und wenn man nur auf eine vermeintliche Akzeptanz des Hörers oder des Sehers schaut, da hätte er dann schon auch die Haltung einer qualifizierten Minderheit, die sich wirklich für ästhetische Fragen interessiert, ins Feld geführt und nicht nur einfach auf die Bestseller-Amplituden.
Das sagt Helmut Böttiger über den Autor und Literaturkritiker Wilfried F. Schöller, der am gestrigen Montag 78-jährig gestorben ist. Und wir kommen zu Rafik Shami, der 1970 vor den staatlichen Repressionen in seinem Heimatland Syrien zunächst in den Libanon geflohen ist, bevor er 1971 in die Bundesrepublik Deutschland emigrierte. Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Auch der neue Roman »Die geheime Mission des Kardinals« findet sich auf den Bestsellerlisten. Shami schickt darin ein syrisch-italienisches Ermittlerduo ins Damaskus des Jahres 2010. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
An einem regnerischen Novembermorgen des Jahres 2010 liefert ein Bote an der Hintertür der italienischen Botschaft von Damaskus ein großes Holzfass ab. Es ist an den Botschafter höchstpersönlich adressiert. Der Geruch des Fasses lässt darauf schließen, dass es Olivenöl enthält. Allerdings ist es deutlich schwerer, als sein Inhalt es hätte vermuten lassen. Der Botschaftskoch wundert sich über die von ihm nicht bestellte Lieferung, nimmt sie aber schließlich doch entgegen. Als der Koch das Fass aufschraubt, findet er darin einen verschnürten Plastiksack, in dem sich ein weiterer Plastiksack befindet. Der Koch schneidet ihn mit einer Schere auf.
Der innere Sack war mit einem dünnen Ölfilm bedeckt. Als der Koch etwas Rundes unter den Fingern spürte, tastete er die Stelle ab. Etwas Hartes bewegte sich im Öl hin und her. Dann schnitt er den zweiten Knoten durch. Sein entsetzter Schrei gellte bis zum zweiten Stock hinauf, wo die Sekretärin gerade ihren ersten Schluck Espresso nehmen wollte.
Diese Szene bildet den spektakulären Auftakt zu Rafik Shamis neuem Roman. Der italienischen Botschaft in Damaskus ist auf höchst unkonventionelle Art und Weise eine Leiche frei Haus geliefert worden. Der Tote ist noch dazu eine prominente Persönlichkeit. Kardinal Angelo Cornaro war, wie es der Romantitel verrät, in geheimer Mission in Syrien unterwegs. Die wurde nun auf gewaltsame Weise beendet. Kommissar Zaccaria Barudi wird beauftragt, sich des Falles anzunehmen. Barudi ist die Hauptfigur des Romans, ein Mann Mitte 60, der auf dem Wandkalender in seiner schäbigen Wohnung die Tage bis zu seiner Pensionierung abkreuzt. 79 sind es noch oder, wie Barudi ausgerechnet hat, 6.825.600 Sekunden. Rafik Shami nimmt sich viel Zeit und viel erzählerischen Raum, um Kommissar Barudi zu einem anschaulichen Charakter auszuarbeiten. Einer der beiden Erzählstränge besteht aus den Ermittlungsarbeiten rund um den ermordeten Kardinal. Den zweiten Erzählstrang bilden Barudis eingestreute Tagebucheinträge, in denen der Kommissar auf eher mittlerem Niveau sein an persönlichen Niederlagen und Katastrophen reiches Leben resümiert und die gesellschaftliche Lage in Syrien kommentiert. Auch aufgrund dieser Entscheidung Shamis, keiner Ausschweifung aus dem Weg zu gehen, ist die geheime Mission des Kardinals als Krimi gescheitert. Um die brisante diplomatische Gemengelage zu entschärfen, schickt die italienische Polizei einen Polizisten nach Damaskus, der gemeinsam mit Kommissar Barudi den Mord untersuchen soll. Marco Mancini ist praktischerweise studierter Islamwissenschaftler und spricht fließend Arabisch. Das Ermittlerduo Barudi und Mancini findet schnell eine gemeinsame Wellenlänge. So sitzen sie beisammen bei etlichen Tassen Mokka mit Kardamom und reden und essen und trinken und reden noch mehr. Das Aparte an Rafik Shamis Roman ist nicht sein blumiger Stil, sondern es sind die kleinen Alltagsbeobachtungen einer Stadt und eines Landes, das sich, wie wir heute wissen, unmittelbar vor einem Bürgerkrieg befindet. Die Atmosphäre ist angespannt, jeder misstraut jedem. Die Geheimdienste und deren durch Vetternwirtschaft ins Amt gekommenen Protagonisten spielen ihr eigenes, undurchschaubares Spiel. Eine Gesellschaft in Aufruhr, das ist eine der Botschaften des Romans, ist anfällig für Wunderglauben und Scharlatane aller Art. Hinter solcherlei Hokuspokus lassen sich, so erklärt Barudi es seinem Kollegen, unauffällig die wahren Strippen ziehen.
Und vergiss bitte nicht, sagte Barudi und beugte sich vertraulich über den Tisch. Das Wort Mafia kommt aus dem Arabischen und bedeutet schattiges oder sicheres Versteck.
Es dauert tatsächlich 270 Seiten, bis Dynamik in das bis dahin stellenweise charmante, aber spannungsarme und auch redundante Palando kommt. Dann nämlich brechen Barudi und Mancini auf der Spur eines mysteriösen Bergheilers, der im Zusammenhang mit dem Mord stehen könnte, in das von islamistischen Kämpfern besetzte Berggebiet im Norden des Landes auf. Der Kriminalfall bleibt unübersichtlich und wirr. Nur handelt Rafik Shami nun darüber hinaus auch noch in einer unplausiblen Wolte den Themenkomplex der politischen Radikalisierung ab. Der Anführer jener Bande, die Barudi und Mancini gefangen nimmt, ist ausgerechnet Barudis ehemaliger Ziehsohn. Um es kurz zu machen, die Täter werden ermittelt, der dabei entstehende Schmutz zum Leidwesen des Moralisten Barudi unter den Teppich gekehrt. Es ist noch ein knapper Monat bis zu Barudis Pensionierung und der Kommissar zieht eine ernüchternde Bilanz seines 40-jährigen Wirkens im Dienst des Staats. Er, der eine Parteimitgliedschaft stets verweigert und die damit einhergehenden Konsequenzen in Kauf genommen hat, stellt fest:
Die Diktatur ist ein verseuchter Fluss. Er kontaminiert jeden. Auch diejenigen, die gegen den Strom schwimmen, weil sie zur Quelle gelangen wollen.
Immerhin bahnt sich am Ende des Romans für Barudi eine neue Liebe an. Eine Geschichte, die ebenfalls ein wenig an den Haaren herbeigezogen wirkt. Rafik Shami hat, das muss man ihm zugutehalten, ein festes moralisches Gerüst und einen guten Blick für sprechende Alltagsdetails. Die geheime Mission des Kardinals ist ein grundsympathisches, aber leider kein gutes Buch.
Christoph Schröder über Rafik Shami, Die geheime Mission des Kardinals, Karl Hansa Verlag München, 432 Seiten, 26 Euro. Seit 1993 gibt das Leo Beck Institut Jerusalem einen jüdischen Almanach bei Suhrkamp heraus und führt damit eine alte Tradition fort. Im Jahr 1902 wurde erstmals ein jüdischer Almanach veröffentlicht. Bis 1938 konnte dieser in verschiedenen Verlagen fortgeführt werden. Seit 2001 wird der jüdische Almanach von der Publizistin Gisela Dax betreut und unter ein Jahresmotto gestellt. Humor, Essen, Musik, Israel waren schon Themen. Dieses Mal geht es um Sex and Crime. Kirsten Reimers hat das Buch gelesen.
Der jüdische Almanach zum Thema Sex and Crime beginnt mit der Feststellung, dass Juden in der Diaspora eine geringere Kriminalitätsrate aufweisen als die Durchschnittsbevölkerung der Länder, in denen sie leben. Die Essay-Sammlung beweist in 19 Beiträgen, dass es sich dennoch lohnt, dem Thema nachzugehen. Und zwar sowohl, was die kriminellen Aktivitäten von Juden in der Diaspora, wie auch in Israel angeht. Die Autorinnen und Autoren nähern sich sehr unterschiedlich den Fragen nach Sex, nach Crime und deren Kombination. Mal persönlich, mal wissenschaftlich, mal mit Bezug auf Literatur, Fernsehen und Film, mal aus juristischem, mal aus theologischem Blickwinkel. So befasst sich zum Beispiel Robert Rockaway mit der Cosa Nostra in den USA der 30er Jahre. Weitere Beiträge fragen, ob das Judentum die Sexualität befreit oder unterdrückt, während andere Rechtsgrundsätze bei der Strafverfolgung von Schwerverbrechern erläutern, mit einem Blick auf das jüdische Rechtssystem mit seinen mehr als 3000 Jahren Geschichte. Auch die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer oder der Sexualforscher Magnus Hirschfeld stehen im Mittelpunkt von Essays. Die Beiträge sind in Stil, Thema und Herangehensweise so heterogen, dass man fast meinen könnte, sie seien lediglich durch den Buchtitel verklammert. Aber das täuscht. Verbrechen und Sex gehören zu den intimsten Themen eines Menschen wie einer Gesellschaft. Über beides zu schreiben bedeutet, sich mit der Verfasstheit einer Kultur zu beschäftigen. Es bedeutet, ihre bewussten wie uneingestandenen Ängste, ihre Tabus und Werte zu hinterfragen. Deutlich wird dies im Beitrag von Michael Wuhliger. Er verweist auf den Finanzbetrüger Bernard Madoff und den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung angeklagt ist. Dieser Skandal war Auslöser für die MeToo-Bewegung. Anhand dieser beiden Fälle erläutert Wuhliger, dass Scham und Bestürzung über Verbrechen von Juden in der Diaspora umso größer sind, wenn es sich um Taten handelt, die judenfeindlichen Stereotypen entsprechen. Die Erfahrung aus 2000 Jahren als verfolgte Minderheit habe einen Angstreflex hinterlassen, möglichst alles zu vermeiden, was Antisemiten einen Vorwand liefern könnte. Wuhliger kommt zu dem Schluss:
Nach allen Statistiken der Kriminologie sind Madoffs und Weinsteins Taten nicht spezifisch jüdisch. Spezifisch jüdisch ist die Angst, sie könnten von Nichtjuden so gesehen werden. Genauer, sie ist spezifisch diaspora-jüdisch. Auch in Israel hat die Tatsache, dass Madoff und Weinstein Juden sind, natürlich für besonderes Interesse an ihren Fällen gesorgt. Die Aufmerksamkeit war allerdings vor allem voyeuristischer Natur. Angstbesetzt, wie in den USA, war sie nicht.
Lange vor der Gründung des Staates Israel schrieb der hebräische Nationaldichter Chaim Bialik, der jüdische Staat werde nur dann ein normales Gemeinwesen sein, wenn es dort auch jüdische Diebe und jüdische Nutten gäbe. Dies, so Wohliger, sei inzwischen längst erreicht. Für den Krimi-Autor Dror Mishani ist diese israelische Normalität Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Dass es so wenige Krimis in hebräischer Sprache gibt, erklärt er zum Teil aus literarhistorischen, gesellschaftlichen wie geschichtlichen Entwicklungen heraus. Hinzu käme aber, dass das Heldenbild der israelischen Literatur nicht mit der polizeilichen Realität Israels kompatibel sei. Der idealtypische Held sei in der Regel ein Mann mit europäischen Vorfahren, dessen Familie dem Holocaust entkommen sei. Er selbst habe in der Armee in einer der Eliteeinheiten gedient und sei später dem Mossad beigetreten. Mishani stellt fest:
Leider kann die Hauptfigur in einem realistischen Krimi in Israel diese Biografie nicht haben. Die israelische Polizei besteht seit ihren Anfängen hauptsächlich aus Misrachim, also Israelis, die aus arabischen oder muslimischen Ländern nach Israel eingewandert und in den sozialen und kulturellen Peripherien aufgewachsen sind. Entsprechend ist in Israel das Bild von der Polizei und den Polizisten nicht glorreich.
Ein Autor, der in Israel realistische Kriminalliteratur schreiben wolle, so Mishani, müsse also entweder die Realität beugen und einen idealtypischen Literaturhelden als Ermittler wählen oder einen Mizrachim-Kommissar in den Mittelpunkt stellen, der sich am Rand der Gesellschaft bewegt, was aber auf Kosten des Erfolges gehen könnte. Der Kriminalroman wird so zum Seismograph der Gesellschaft. Er macht nicht nur die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit bewusst, sondern auch gesellschaftliche Strukturen. Ganz anders stellt sich diese Frage dem Schweizer Krimi-Autor Alfred Bodenheimer. Sein Ermittler ist der Rabbiner Gabriel Klein in Zürich. Dieser agiert in der Mitte der Gesellschaft, ist also mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Dennoch funktioniert auch bei Bodenheimer der Krimi als gesellschaftliches Analyseinstrument. Bodenheimer sagt über seinen Ermittler:
Ein Kriminalfall ist für ihn ein Symptom einer ethisch aus den Fugen geratenen Gesellschaft, das grauenhafte Fehlschlagen jeder verbliebenen Form von kommunikativem Verhalten.
Das gilt nicht nur für literarisch hochwertige Krimis wie jene von Bodenheimer und Mishani, sondern auch für Schund- und Heftchenliteratur, wie der Beitrag von Odette Heilbronner anhand der sogenannten Stalag-Fiction zeigt. Das ist ein Genre der 50er und 60er Jahre, das besonders in Israel erfolgreich war. Mittels expliziter Schilderung von Sex und Gewalt in imaginierten nazideutschen Gefangenenlagern, den sogenannten Stammlagern, kurz Stalags, spiegelt es die Unsicherheiten und Ängste der israelischen Bevölkerung wider, wie mit dem Holocaust und mit Deutschland in der Nachkriegszeit umgegangen werden könne. Die Beiträge des jüdischen Almanachs zu Sex and Crime überschneiden sich und ergänzen einander. Sie machen durch ihre unterschiedlichen Ansätze Kontroversen und Widersprüche sichtbar, zum Beispiel wenn es um patriarchale Strukturen in der jüdischen Kultur geht. Dieses Nebeneinander zeigt nicht nur Ängste, Hoffnung und Werte jüdischen Lebens in der Diaspora wie in Israel, sondern macht auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich. Hinter der fast schon abgegriffen anmutenden Zwillingsformel Sex and Crime scheint so eine große Bandbreite an aktuellen Themen, relevanten Fragen und überraschenden Antworten auf. Das ist ebenso leer und aufschlussreich wie unterhaltsam.
Kirsten Reimers über Gisela Dachs Sex and Crime, Geschichten aus der jüdischen Unterwelt, Suhrkamp, Berlin, 206 Seiten, 20 Euro. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem die Studie zur Gehirnentwicklung von rumänischen Heimkindern. Die Moderation hat dann Arndt Reuning und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.